So funktioniert es jetzt, ja. Die Leute, die letzte Woche hier waren, werden das Bild schon kennen. Ich habe es nämlich von Dietmar. Der hat es letzte Woche auch in seiner Predigt als Hintergrundbild benutzt. Fand ich sehr schön, dass ich das hier an dieser Stelle übernommen habe, weil wir ja mit der Predigtreihe auch Jesus nochmal ganz neu in den Blick nehmen wollen, um zu schauen, was uns gerade auch vom Markus-Evangelium da berichtet wird und wir da lernen können. Heute ist ein Thema dran: Jesus, der Mann, an dem sich die Geister scheiden. So hat es ein Autor in einem Buch überschrieben in Bezug auf Markus 3, wo verschiedene Dinge angesprochen werden, die auch schon in Markus 1 und 2 angesprochen wurden, aber nochmal auf eine andere Art und Weise. Als ich da ganz am Anfang am Schreibtisch saß und dachte, ja, wie gehe ich jetzt da dran, habe ich kurz so die Frage gestellt: Was soll ich denn jetzt hier der Gemeinde sagen? Zum einen werden doch Themen angesprochen, da ist jetzt schon zweimal drüber gepredigt worden. Und bei anderen Sachen, das ist alles ein bisschen schwierig. Inzwischen denke ich, das ist ein Text, der gerade für heute wichtig ist. So können sich Dinge entwickeln. Werden verschiedene Sachen angesprochen, ups, habe ich ja gerade schon gesagt. Und wenn wir jetzt mal hier diesen Überblick uns mal anschauen, fünf Themen werden angesprochen, werden erstmal so ein paar Sachen im Überblick uns anschauen und eine Sache noch etwas intensiver. Aber bei den verschiedenen Abschnitten, die wir eher im Überblick uns anschauen, mal ein, zwei Sachen rausgreifen, weil sie wichtig sind. Wurde mir eben auch irgendwie nochmal vor Augen geführt. Schauen wir zum Beispiel diesen ersten Abschnitt. Jesus heilt am Sabbat. Hintergrundgeschichte ist jetzt so ein bisschen, dass es ja auch Konflikte immer wieder gab zwischen Jesus und anderen Leuten. Und sehr oft um das Thema, hält sich Jesus eigentlich an Gottes Gebot oder bricht er Gottes Gebote und Gesetze? Und das zeigt sich auch an dieser Stelle. Da heißt es ganz am Anfang: Jesus ging in die Synagoge. Er war ja ein frommer Jude und da gehört es dazu, dass er in die Synagoge geht. Dort begegnet er einem Mann zum einen und da sind andere Leute drumherum. Auch einige Leute, die Jesus nicht so wohlgesonnen waren, jetzt genau hingeguckt haben. Wie wird sich jetzt Jesus verhalten? Weil nach den rabbinischen Vorschriften es genau geregelt war, was man am Schabbat, am Sabbat machen darf und was nicht. Und hält sich jetzt dieser Jesus von Nazareth da dran? Oder ist er schon wieder, dass er sich über das Gesetz hinwegsetzt? Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, was Gott ursprünglich mit dem Sabbat vorhatte, warum er den überhaupt eingeführt hat und was die Menschen dann in der Folge daraus gemacht haben. Und das ist für diesen Abschnitt sehr wichtig. Der Sabbat ist dafür da, dass wir zur Ruhe kommen können. Gerade für die heutige Zeit ist es nochmal besonders, weil wir in so einer sehr ruhelosen Zeit leben. Nicht nur, dass wir von Termin zu Termin hetzen, sondern wir hetzen uns auch noch selber, indem wir ständig auf unser Smartphone gucken. Und man könnte meinen, je jünger, umso intensiver. Zum Teil spricht man heutzutage auch schon von der Abhängigkeit. Also einmal Abhängigkeiten zu arbeiten, Workaholics, jetzt auch mit der Kommunikation und so weiter und so fort. Es gibt noch viele andere Sachen. Dass wir einen Tag in der Woche haben, wo wir zur Ruhe kommen können. Und wo wir auch noch mal Gelegenheit haben, uns auch Zeit zu nehmen, in einer ganz besonderen Art und Weise für unsere Beziehungen, für Gott, für die Familie und Freunde und darüber hinaus. Wir Christen sind dann von Samstag auf den Sonntag gegangen. Kleine Seitenanekdote: Wir saßen jetzt in der Allianzsitzung in Herne und da war jemand von den Adventisten und dann hatten wir so einen kleinen freundschaftlichen Streit, ob jetzt der Sabbat am Samstag sein müsste oder am Sonntag. Also es war sehr liebevoll und immer mit Lächeln, das war sehr schön. Auch auf diese Art und Weise mal über die Unterschiede der Konfessionen mal ins Gespräch kommen zu können. Hier ist es jetzt so, dass halt einige Leute drumherum sich das ganz genau angucken, weil sie, flapsig gesagt, Jesus in die Pfanne hauen wollen. Wird er sich an Gottes Gebote halten oder nicht? Und Jesus bemerkt das. Und bevor er jetzt zu der Heilung kommt, die hier angesprochen ist, möchte ich mal auf eine Sache eingehen, die in Vers 5 steht. Weil ich das auch mal wichtig finde, diesen Aspekt von Jesus in den Blick zu nehmen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Das passt nicht zu diesen Jesusbildern, die man hier und dort sieht. Der selig blickende Heiland, der Leidensknecht, der scheinbar kaum eine Emotion hat, hier ist er sauer. Leute, worum geht es im Sabbat? Irgendwelche Gebote einzuhalten oder dass wir auftanken können? Ärzten war es verboten, am Sabbat zu wirken. Scheinbar setzt er sich aber darüber hinweg, über dieses Gebot, und heilt diesen Mann. In dem Fall war es jemand, der eine verkrüppelte Hand hat, warum auch immer, da gibt es ja viele Möglichkeiten, die Mediziner unter euch wissen ja, dass es da 1000 Möglichkeiten gibt. Und er sorgt dafür, dass er wieder eine gesunde Hand bekommt und der Mann so auch ins Leben integriert wird, weil die Männer wissen es, wir brauchen was zum Zupacken, was wir machen können. Und die Leute gucken sich das an und er hält sich nicht an Gottes Gebote, das ist nicht gut. Und übergehen damit, was Gott ursprünglich mit dem Sabbat vorhatte. Ein Konflikt. Da knirscht es richtig. Nicht so einfach. Es hatte aber trotzdem Auswirkungen. Also nicht nur, dass er am Sabbat geheilt hat, sondern darüber hinaus. Er hat ja auch an anderer Stelle Menschen gesund gemacht. Da hatte ich am 8. Januar in meiner Predigt ja auch schon mal was zu gesagt. Er heilt, ja, aber er heilt auch nicht alle. Hier ist es jetzt so, dass es zur Folge hat, dass eine große Menschenmenge Jesus folgt. Man könnte jetzt auch sagen, also diese Überschriften habe ich jetzt aus der Neues Leben Bibel einfach mal übernommen. Man könnte hier aber jetzt sagen, die Leute laufen ihm einfach nach. Ja, Sie sehen, da ist was los, da passiert was. Schauen wir doch mal, was da ist. Und da ist jetzt immer wieder so die Frage bei diesen Geschichten, wo so eine große Menschenmenge Jesus nachläuft, geht es um Jesus oder geht es um die Sensation, die da gerade passiert? Und das ist nicht nur Thema damals, das ist auch Thema heutzutage in unseren Gemeinden. Worum geht's eigentlich? Nehmen wir mal Jesus in den Blick oder die Sensation, die dahinter steht, oder die vielleicht die, mir ist gerade ein Wort entfallen. In Extremform sage ich das habe ich auch schon mal erzählt, aber ich möchte es trotzdem nochmal erwähnen, weil das mir so das vor Augen geführt hat. Kirchen, sogenannte Kirchen in Brasilien, die sich langsam aber auch in Europa breit machen, wo es nur noch um das Wunderwirken geht. Oder nach Schema XY die Leute vom Geist der Armut, der Krankheit so und so oder von sonst was befreit werden. Und vorgeblich, ja, es geht ja um Jesus, aber es geht letztendlich nicht um Jesus. Und ist vielleicht auch die Frage an uns, warum folgen wir Jesus nach? Laufen wir ihm nach oder leben wir in einer Beziehung mit ihm? Gut, wir reden ja von Nachfolge und dass Nachfolge wichtig ist. Aber ist es jetzt nur so, dass wir irgendeiner Sensation hinterherlaufen oder wirklich mit Jesus in Beziehung treten wollen? Das ist so die große Frage, wenn ihr euch diesen Text da auch mal anschaut, in diesem zweiten Abschnitt. Eine große Menschenmenge folgt Jesus. Wenn wir mal ein bisschen weiterspringen an das Ende der Geschichte von Jesus, Geschichte Jesu hier auf Erden, da ist es ja auch erstmal, ne? Am Palmsonntag, Hosianna, du Sohn Davids, auch wieder Sensation. Jesus wird dann in Jerusalem toll empfangen. Eine Woche später rufen ganz viele andere Leute, vielleicht auch zum Teil dieselben Leute, man weiß es nicht so genau, kreuzigt ihn. Also von daher ist es schon so. Was bewegt uns an dieser Stelle? Aber es ist passiert sehr viel, wo ich mir auch wünsche, ich habe mir auch mal so die Frage gestellt, gerade wenn man sich das Markus-Evangelium anschaut, wo es ständig um das Thema Heilung geht. Warum erleben wir das nicht so in unseren Gemeinden? Es ist natürlich, dass wir Jesus natürlich jetzt nicht so personell direkt in dem Sinne hier haben, wie er zu der Zeit hier war. Trotzdem gehen wir ja davon aus, dass er da ist. Und ja, es ist zum einen, dass Heilung auch in unseren Gemeinden geschieht. Allerdings ist es so, dass durch die Entwicklung, Kirchengeschichte spielt da auch mit rein, wir uns heute damit sehr, sehr schwer tun. Wie mit anderen Themen auch, Geistesgaben und so. Die gemeindeerfahrenen Leute wissen ja von diesen Themen. Der andere Punkt ist, der auch an einigen Stellen ja angesprochen wird, wo es um Leute geht innerhalb der Bibel, die krank sind und wo die Krankheit nicht weggenommen wird. Man denke mal an Paulus. Wir wissen nicht so genau, was ihn da getrieben hat, aber sein Stachel im Fleisch, wie es bei Luther heißt, wo er da anspricht, dass er in irgendeiner Form ein Leiden hat, das ihm nicht weggenommen wurde, er aber doch weiß, dass Jesus bei ihm ist, ihn begleitet, weil er ihn ja auch beauftragt hat für seinen Dienst. Also in der christlichen Gemeinde ist es da und gleichzeitig nicht da. Darüber hinaus, ich denke, das habe ich auch schon mal erwähnt gehabt, war es für mich sehr eindrücklich, Leute auch zu erleben, die schwer erkrankt waren, da wussten, Jesus ist bei ihnen da und mit ihren großen Leiden sich mit Jesus verbunden fühlten. Gibt es verschiedene Leute. Großtante von mir, Augustinernonne, die in dem Punkt für mich ein sehr großes Vorbild war. Oder auch während meines Gemeindepraktikums die Mutter von einem der Gemeindeältesten dort, wo ich das mal erleben durfte, dass ich dort als angehender Pastor hinging, um ihr einen Dienst zu erweisen, auch mir dann die Frage stellte, worüber soll ich mit dieser Frau reden, auch Gesprächsthemen hatte, aber letztendlich beschenkt weggegangen bin. Und diese Frau hat einen Dienst an mir erwiesen, irrwitzigerweise. Aber es bleibt, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Aus dieser riesigen Menschenmenge wählt sich Jesus jetzt 12 Leute aus. Es wird ja immer auch wieder diskutiert, warum nur die paar Männchen, ne, warum ging nicht direkt diese große Bewegung weiter? Wer sich ein bisschen mit Zahlen in der Bibel auskennt, weiß ja auch, dass die Zahl 12 ja nicht ganz zufällig ist, sondern dass es eine besondere Zahl ist, die immer wieder auftaucht, auch die 12 Stämme Israels zum Beispiel. Man da sehen kann, es ist so ein Grundstock von Menschen, wo Gott seine Gemeinde dann drauf aufbaut. Man sieht das dann auch hier, er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. Und das sind die Namen der 12, die er wählte, Punkt, Punkt, Punkt. Könnt ihr nachlesen. In Markus 3. Der Grundstock der Gemeinde, der Anfang der Gemeinde ist dort. Später fällt ja einer weg, ohne da jetzt mehr drauf einzugehen, und wird dann ersetzt, damit die 12 wieder voll werden. Es ist eine besondere Zahl und der Grundstock der Gemeinde. Und es ist jetzt wichtig für das Letzte, worauf ich gleich eingehen möchte, weil es darum geht, mit wem ist er in besonderer Beziehung, in besonderem Verbund, in besonderer Verbindung. Und wir sehen uns ja, wenn es jetzt wirklich mal wieder um das Thema Nachfolge geht, im positiven Sinne, als Nachfolger der ersten Nachfolger, sprich der Apostel. Aber es geht noch weiter in diesem Kapitel. Es geht ja allgemein um die Frage, mit wem ist Jesus richtig in Beziehung oder auch nicht. Und deswegen ja auch der Titel, der Mann, an dem sich die Geister scheiden. Die einen pro Jesus, die anderen kontra Jesus. Und da wird er auch mal, taucht mal so die Frage auf, mit wem hat Jesus da zu tun? Und ihm wird dann unterstellt, dass er mit Dämonen zu tun hat. Und dass er, und das wird jetzt da an der Stelle dann auch irgendwo makaber, ihm wird vorgeworfen, dass er die einen Geister nutzt, um die anderen Geister auszutreiben. Er entgegnet dem, also liebe Leute, denkt doch mal nach, er bringt da ein Bildwort, ein Königreich, das mit sich selbst im Krieg liegt, wird fallen. Ein Haus, das sich selbst in sich selbst zerstritten ist, wird untergehen. Und führt ihnen damit ja dann auch mal vor Augen, wie unsinnig dieser Vorwurf ist. Wenn er wirklich jetzt mit dem Obersten der Dämonen oder irgendwelchen anderen Dämonen so zu tun hätte, dass er mit ihnen in Verbindung ist und sie nutzt oder so. Also wozu sollte er dann andere Geister austreiben, dass das ziemlich sinnfrei ist? Und er schimpft mit ihnen, weil sie das Wirken Gottes, das da gerade im Geschehen ist, bei all diesen Sachen, nicht in Blick nehmen können. Und sagt ihnen, passt auf, was ihr da sagt und ob ihr euch da nicht auch Gott gegenüber versündigt. Ich versichere euch, sagt er in Vers 28, jede Sünde kann dem Menschen vergeben werden, auch jede Gotteslästerung. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Diese Sünde währt ewig. Liebe Leute, passt auf, was ihr da sagt. Und ob ihr da auch nicht gerade das Wirken des Heiligen Geistes, des Gottesgeistes in Frage stellt. Auch da, der Konflikt setzt sich fort, sie sind sich richtig am Zoffen. Und dann kommen wir zu diesem letzten Punkt. Familie ist Beziehung, egal ob es eine gute oder eine schlechte Beziehung ist, aber Familie ist immer Beziehungsgeschehen in irgendeiner Form. Und ich habe ja eben auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt, diese Frage, die ganze Zeit ja mitschwingt, wer ist in einer Beziehung mit Jesus und ich erweitere es jetzt, wer ist in einer guten Beziehung mit Jesus? Da ist in einem der Abschnitte vorher, also der direkt davor ist, mal eine interessante Bemerkung. Als Jesus in das Haus zurückkehrte, in dem er wohnte, kamen wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht einmal Zeit fanden zu essen. Als seine Familie davon hörte, wollten sie ihn zu sich nach Hause holen. Er hat den Verstand verloren, meinten sie. Das ist ja toll, wenn die Familie einen nicht nur in Frage stellt, sondern direkt für verrückt hält. Wir wissen jetzt nicht, welche Verwandten das jetzt waren. Weil hier steht jetzt einfach nur Verwandte, seine Familie. Wir wissen es jetzt nicht, ist es seine Mutter, sind es Onkel, Tanten? Irgendjemand aus seiner Familie. Und trägt der Vorwurf, der Kerl hat den Verstand verloren. Vielleicht auch, weil das, was da zu dem Zeitpunkt gelaufen ist, so unglaublich ist. Das kann doch gar nicht sein. Und das, was er auch noch von sich behauptet, der Jung ist bekloppt. So die Sichtweise von einigen Verwandten. Die Geschichte geht in dem Sinne weiter, dass der letzte Abschnitt jetzt darüber berichtet, dass auch dann ein Teil seiner Familie, wir wissen jetzt nicht, ob diese Leute diejenigen waren, die vorher angesprochen wurden oder andere, kann aber sein. Seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen und sagte, diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ich habe jetzt hier auf der Folie ganz bewusst erstmal diese Fragen markiert. Da erwiderte Jesus, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Das ist doch unverschämt, oder? Ist doch klar, wer seine Mutter ist. Und auch bei den Geschwistern ist es in der Regel klar, wer sie sind. Meistens zumindest. Aber das ist ja hier der Punkt, dass man mal genau anguckt. Und wieder diese Frage, wer ist mit Jesus in Beziehung? Wer ist mit Jesus in einer guten Beziehung? Und er sagt dann diesen Satz, den habe ich jetzt mal rausgenommen. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also auch wenn man sich die Abschnitte vorher anschaut, kann man sagen, wer in den Blick nimmt, dass Gott gerade am Wirken ist, wer sieht, dass Gottes Geist gerade was bewirkt, wer darauf hört, was ich zu sagen habe und das dann auch umsetzt, der oder die ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Mit diesen Leuten bin ich wahrhaftig in einer Beziehung. Wir reden immer wieder davon, dass wir Gemeinde nach dem Neuen Testament bauen wollen. Also gerade bei FEG, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, war das immer wieder so ein Schlagwort. Ja. Als wenn das so einfach wäre. Wir wollen Jesu Gemeinde bauen. Echt dann so die Frage, wie sieht es bei uns jetzt persönlich aus mit dieser Frage? Tun wir Gottes Willen? Haben wir den Willen Gottes in der jüngeren Vergangenheit getan, tun ihn aktuell und strecken uns aus, ihn auch in Zukunft zu tun? Fragen. Knüpfe ich auch an die Fragen, die Dietmar vor einer Woche hier gestellt hat. In welcher Beziehung stehst du zu Jesus? Oder anders ausgedrückt, wer ist Jesus für dich persönlich? Wenn du mal in dein Leben hineinschaust, in welcher Beziehung stehst du zu ihm? Und das möchte ich mit drei weiteren Fragen illustrieren. Und damit dann gleich auch die Gebetsgemeinschaft einleiten, dass wir mit Jesus da auch ins Gespräch kommen können, laut oder leise. Da wäre der erste Punkt zum Beispiel, ist Jesus, wenn du mit ihm irgendwo in Beziehung stehst, ein Lehnsherr oder ein Freund? Lehnsherr bedeutet ja, ich habe Pflichten zu erfüllen. Besteht deine Beziehung in erster Linie daraus, dass du für Jesus irgendwas tun musst, weil man es ja so macht? In den Gottesdienst gehen, beten, Bibel lesen, spenden und. Oder ist Jesus dein Freund, mit dem du in einer wirklich engen und intimen Beziehung lebst, im Austausch? Bei einem Lehnsherr darfst du dich nicht auskotzen. Denn wenn es ihm nicht gefällt, macht er dich einen Kopf kürzer. Zumindest war das so im Mittelalter. Bei einem Freund kannst du wirklich andocken und kommen. Mit allem Schönen, mit allem Negativen in deinem Leben. Und da dann die Frage, ist Jesus Lehnsherr oder Freund? Andere sehen, oh, das ist jetzt ein bisschen verrutscht, Jesus als einen weisen Mann, der vor langer Zeit gelebt hat. Ja, er war ein toller Lehrer, hat der Menschheit tolle Weisheiten beigebracht. Oder stellen wir fest, Gott wird Mensch? Wenn er einfach nur ein kluger Mann war, warum sollte uns das heute noch interessieren? Da gab es auch ganz viele andere. Ist es Teil deiner persönlichen Glaubensbeziehung, dass du für dich realisiert hast, dass in Jesus Gott Mensch geworden ist, um unter uns zu leben, uns zu wirken, uns auch nahe zu kommen, dass er auch einige Erfahrungen machen kann, die wir Menschen machen. Er hat mit Menschen gelacht und geweint, als er auf der Erde unterwegs war. Er hat mit ihnen getanzt und er wurde von ihnen geschlagen. Für uns. Also einfach nur ein Lehrer von damals oder Gott wird Mensch. Und auch das Letzte ist sehr wichtig, dass wir uns das mal ganz persönlich fragen. Ich höre sehr oft was von Stoßgebeten, wenn es schwierige Zeiten gab. Und deswegen war dieser spitze Begriff, ist er einfach nur ein Talisman in Nöten? Wenn es mal schlecht läuft, dann kann man sich ja vielleicht mal an Jesus wenden. Kann ja nicht schaden. Oder erkenne ich ihn als den Herrn der Welt und damit auch der Herr über mein Leben? Ist es einer, der nur dann vorkommt, wenn es notwendig ist? Oder lasse ich ihn in mein Leben hineinsprechen, weil er die Führung und Leitung meines Lebens übernommen hat? Nochmal kurz zusammengefasst. Jesus, wer ist er für dich? Amen. Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben.